Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
Heute die Rückkehr der Euro-Krise, Zypern und das Krisenmanagement der EU. Die Diskussionsleitung hat Jörg Münchenberg.
Und aus Brüssel wünsche ich einen schönen guten Abend. Es war eine Absage mit Ankündigung, doch als es dann gestern Abend tatsächlich ernst wurde, als das zypriotische Parlament das europäische Hilfsprogramm tatsächlich hat durchfallen lassen, da durften wohl viele in den europäischen Hauptstädten, aber auch hier in Brüssel erst einmal die Luft angehalten haben. Zypern steht das Wasser bis zum Hals, die Banken taumeln in Richtung Bankrott, der Staat ist dringend auf frisches Geld von außen angewiesen, andernfalls droht auch hier die Pleite. Und trotzdem weist das Parlament, unterstützt von einer aufgebrachten Bevölkerung, das Hilfsangebot der Europäer zurück, weil die ihre Unterstützung mit harten Auflagen versehen haben. Aus Sicht der Eurogruppe ist es aber nicht akzeptabel, dass allein der europäische Steuerzahler für ein gescheitertes Geschäftsmodell, das dafür der Steuerzahler gerade stehen soll. Wie bei anderen Programmländern gilt auch hier die Devise, Hilfe gibt es nur bei Reformen. Erstmals aber sollen sich auch die Anleger an der Staatssanierung beteiligen. Ein Novum in der Euro-Krise, was viele Zyprioten wiederum erzürnt, zumal die europäischen Forderungen auch noch dilettantisch kommuniziert worden sind. Jetzt aber stehen erst einmal alle vor einem Scherbenhaufen, die Retter und die Zyprioten. Und keiner kann derzeit genau sagen, wie die Krise gelöst werden kann und vor allem, was für Folgen der Parlamentsentscheid haben wird. Für die Eurozone, für Zypern, aber eben auch das weitere EU-Krisenmanagement. Dennoch wollen wir heute Abend versuchen, hier ein wenig für Klarheit zu sorgen, wie ein möglicher Weg aus dieser durchaus verfahrenen Situation aussehen könnte, welche Konsequenzen wiederum drohen könnten und was man vielleicht aber auch aus dieser Krise lernen kann. Dazu begrüße ich per Zuschaltung aus Berlin Josef Janning von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und den SPD-Bundestagsabgeordneten Joachim Poss. Und hier im Brüsseler Studio des Deutschlandfunks sind Markus Ferber von der CDU und Sven Giegold von Bündnis 90 Die Grünen, beide Abgeordnete im Europäischen Parlament. Beginnen würde ich ganz gerne mit einem Blick zurück auf diesen gestrigen Abend. Herr Janning von der Gesellschaft für Auswärtige Politik, wie war denn Ihre Reaktion, als Sie von dieser Entscheidung jetzt des zypriotischen Parlaments erfahren haben? War das Kopfschütteln, Fassungslosigkeit oder haben Sie da vielleicht doch Verständnis?
Also ich kann nicht sagen, dass ich vollständig überrascht war, denn das hatte sich abgezeichnet. Das hatte sich nicht nur den Tag über abgezeichnet, sondern bereits in den Tagen vorher. Es hat mich deswegen gewundert, dass die zypriotischen Verhandlungsführer diese Lösung selbst in den Verhandlungen mit den Euro-Finanzministern akzeptiert haben. Denn sie hätten dieses kalkulieren können und sie haben, wenn ich da das richtig sehe, zum Teil den Volkszorn mit entfacht, dem sie sich dann gebeugt haben.
Aber so ein Kopfschütteln, so als spontane Reaktion war bei Ihnen nicht?
Naja, natürlich ist das eine schwierige Lage. Aber wir sind es inzwischen gewohnt, dass in diesen Krisensituationen nicht kühle Abwägung herrscht, sondern sehr stark emotional, sehr zugespitzt auch die Dinge wahrgenommen werden. Insofern, man hätte wissen können. Das haben die Parlamentarier sicherlich auch gewusst seit dem letzten Jahr, dass bei einem Paket für Zypern ein Eigenbeitrag gefordert werden würde. Das hatte der Währungsfonds schon im letzten September spätestens ganz deutlich gemacht. Einfach deswegen, weil die in Rede stehenden Mittel ungefähr so hoch sind wie das zypriotische Sozialprodukt. Und in dem Fall, das komplett Kredit zu finanzieren, treibt die Gesamtverschuldung Zyperns in eine Höhe, die deutlich jenseits der übrigen Krisenstaaten läge.
Da gehen wir sehr schon ins Detail. Ich würde noch ein bisschen mehr an der Oberfläche bleiben. Herr Ferber, in vielen Berichten heißt es ja auch, die Ablehnung sei aus einem verletzten Stolz erfolgt. Jetzt bei den Zyprioten, insbesondere Europa, aber eben auch Deutschland, hätten da ihre auch Kritik, dass das in die Insel sei so eine Art Geldwäscheparadies. Also die hätten die Insel auch verunglimpft. Hat Europa vielleicht da auch ein bisschen überzogen mit dieser Kritik?
Ich glaube, wir müssen schon am Anfang anfangen. Es war ja lange Zeit nicht verhandelbar mit Zypern. Ja, mit der letzten Regierung war klar, dass keine Verhandlungen geführt werden können. Erst mit der Präsidentenwahl und der Neubildung einer Regierung waren ernsthafte Gespräche überhaupt möglich. Und da ist es natürlich schon ein bisschen, ja, ich möchte wirklich sagen, arrogant zu sagen, jetzt haben wir eine neue Regierung und jetzt machen wir die Beschlüsse und dann müssen die halt heimfahren und das Parlament muss zustimmen und dann ist am Montag alles wieder gut und dann haben sie noch einen Feiertag, dann haben sie sogar bis Dienstag Zeit. Also es war sehr überheblich, weil auch die Erfahrung aus Griechenland, wo zweimal gewählt werden musste, aus Irland, aus Portugal, zeigt ja, dass über Nacht auch solche Beschlüsse in einem Parlament nicht generierbar sind. Auf der anderen Seite ist es wohlfeil zu sagen, das war die Frau Bundeskanzlerin, die ist ja in ganz Südeuropa hochbeliebt mittlerweile, die das unbedingt eingefordert hat. Das ist mitnichten so. Und Herr Janning hat ja auch darauf hingewiesen, es war auch absehbar, dass wenn es um die Rettung des Bankensektors geht und nicht um die Rettung des Landes Zypern, das ist der große Unterschied zu Griechenland und zu Portugal, dass hier auch ein Beitrag geleistet werden muss. Und er muss natürlich im Verhältnis zu dem sein, was die Tragfähigkeit des Landes betrifft. Das ist der große Unterschied zu Irland. Und von daher war absehbar, dass ein zypriotischer Beitrag zu bringen ist. Und die Regierung ist natürlich auch ohne Vorbereitung in die Verhandlungen marschiert. Und es gehört zur Wahrheit auch mit dazu, dass hier alle Partner einfordern, es muss ein bestimmter Betrag geliefert werden, der jetzt so bei 5,8 Milliarden Euro liegt. Und man hat da nichts in der Tasche, wie das ausschauen könnte. Das ist natürlich auch nicht sehr zielführend.
Sie haben die Kritik ja schon angesprochen, die kam vom SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel an die Bundeskanzlerin. Da hat er ihr Versagen vorgeworfen oder ein Stück weit mit Verantwortung jetzt für das Scheitern ihr überreicht. Herr Poss von der SPD, machen es sich da die Sozialdemokraten vielleicht nicht doch ein bisschen zu leicht?
Ja, ich glaube schon, dass Herr Schäuble in der entscheidenden Situation, als er sich ja zusammengesetzt hatte mit den Vertretern der Troika, dem französischen Vertreter und den Zyprioten, als sozusagen der Deal ausgeheckt wurde, dass er da im entscheidenden Moment schon einen strategischen Fehler gemacht hat. Ihm hätte klar sein müssen, dass ein Vorschlag, der sicherlich nicht von ihm kam, sondern von der anderen Seite, sozusagen von den Zyprioten selbst, der alle sogenannten Kleinsparer mit einbezieht, und möglicherweise wegen des Einlagensicherungssystems noch Irritationen auslöst, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun haben. Es geht ja hier um eine Vermögensabgabe und nicht zunächst um eine Bankenpleite. Aber wie auch immer, Herrn Schäuble hätte, glaube ich, klar sein müssen, dass ein solcher Vorschlag dann auch heftige Reaktionen zur Folge haben kann. Dass er dann auch noch möglicherweise dann von der zypriotischen Seite in einer infamen Weise dann denunziert wurde. Das kommt noch dazu, aber es kann schon sein, dass also die Europäer einfach nicht gut genug aufgestellt waren, abgesprochen waren, dass also die Frage des Krisenmanagements da schon der Qualität des Krisenmanagements auftaucht. Insbesondere hätte man in der Tat, Herr Janning hat recht, glaube ich, die Erfahrung mit gewissen Mentalitäten, die ja auch schon durchaus in Griechenland und anderswo sichtbar waren, damit einfließen lassen können. Ich hatte Gelegenheit, mit zypriotischen Parlamentsabgeordneten letzten Donnerstag mit anderen zusammen zu sprechen. Die haben mit Vertretern aller Fraktionen des Deutschen Bundestages gesprochen. Ich war nach dem einstündigen Gespräch sozusagen schon ziemlich entsetzt, wie man etwas verkürzt sagt, die hatten den Schuss noch nicht so richtig gehört, hatte man den Eindruck. Und diejenigen, die öfter damit zu tun haben, denen hätte das, glaube ich, auch schon stärker klar sein können.
Kommen wir nochmal auf diese denkwürdige Nacht dazu sprechen. Von Freitag auf Samstag jetzt zurückliegend. Da hatte man sich ja dann geeinigt, letztendlich, dass eben Kleinsparer, also die unter 100.000 an Vermögen haben, eben auch herangezogen werden sollen. Herr Giegold von den Grünen, das hat man ja später dann korrigiert, nachdem eine wahre Protestwelle da über Europa rübergeschwappt ist, nachdem eben auch Zypern massiv protestiert hatte, obwohl man vorher ja zugestimmt hat in dieser denkwürdigen Nacht. Trotzdem mal, wie schwer wiegt dieser eine spezielle Fehler sozusagen, dass man eben da auch gesagt hat, wir gehen an diese Kleinsparer ran?
Also ich glaube, dass auf jeden Fall die Entscheidung ein schwerwiegender Vertrauensbruch war, weil schon nach der Krise klar gesagt war, wir schützen die Einlagen bis 100.000 und wir wissen ja, dass wir auch in anderen europäischen Ländern inzwischen faule Kredite mit einem Anteil über 10% haben, etwa in Italien, in Spanien und steigende Werte in vielen anderen Ländern. Und insofern ist das ein Spiel mit dem Feuer, was da getrieben wurde. Und es ist auch vom Institutionellen her schon nicht so ganz friedlich abgelaufen, wie es zum Teil hier wirkt. Die Zahl 5,8 Milliarden, was mich sehr überrascht hat, ist um 17 Uhr erst praktisch in die Verhandlungen gekommen. Und dann gab es einen enormen Druck auf den zypriotischen Präsidenten. Und das war nicht eine friedliche Aushandlungssituation, sondern dort wurde gedroht, die Sonderhilfen der Europäischen Zentralbank abzudrehen, wenn er nicht zustimmt. Ganz ähnlich ist man mit Irland in der Vergangenheit schon verfahren. Und das sind natürlich Methoden, die nicht gerade zum friedlichen Zusammenleben hier führen. Andererseits muss man auch klar sagen, es stimmt auch, dass Zypern in der Vergangenheit nicht sehr gewillt war, selbst mit Übergangsfristen Dinge wie ordentliche Mindeststeuersätze und eine externe Kontrolle der Geldwäsche zuzulassen. Also wir haben insofern war Druck auch nötig, das möchte ich gar nicht schönreden, aber die Beteiligung der Kleinsparer und damit den Bruch einer europäischen Zusage, das ist in dem Zustand der Eurokrise wirklich ein schwerer Fehler gewesen.
Ja, das ging ja jetzt so ein bisschen weiter. Auch in Brüssel wird hier so der schwarze Peter hin und her geschoben. Am Montag waren irgendwie alle so ein bisschen betreten. Keiner wollte eigentlich dafür verantwortlich sein. Herr Janning, das ist ja eigentlich auch ein ziemlich unglückliches Bild, was man da so nach außen abgibt. Also weder Kommission noch die Eurofinanzminister noch die Zyprioten wollen jetzt irgendwie klar zu dem stehen, was man da eigentlich auch beschlossen hat und vertreten das auch offensiv nach außen.
Ja, das ist in der Tat so und das ist ein Teil gewissermaßen des Kollateralschadens dieser Krise, dass natürlich in den zahlreichen Debatten, die es in den verschiedenen europäischen Ländern gibt, der Skepsis und der Ablehnung, der Distanz zur Politik Nahrung gibt. Und es müssen sich die politischen Akteure fragen, ob der Fehler, den sie dort gemacht haben, nicht Methode hat, ob sie nicht die soziale Dimension, die Vermittelbarkeit und auch die Kommunikation ihrer Politik vernachlässigen und sich zu sehr auf die Managementsinstrumente des Finanzbereiches verlassen. Denn eigentlich sollte man von erfahrenen Politikern erwarten, dass sie instinktiv spüren, dass wenn sie eine solche Regelung beschließen, dass sie dann die Schwachen, die Kleinen, und das sind hier diejenigen mit den kleinen Vermögen, dass sie die ausnehmen müssen. Gut, die hat man etwas anders behandelt. Ich fände es unglücklich, wenn man genau die 100.000 ausgenommen hätte, einfach deswegen, weil es das falsche Signal wäre. Dies ist nicht ein Einlagensicherungsfall. Und man darf auch nicht in den Fehler verfallen, denjenigen zu glauben, die jetzt sagen, mit dieser Entscheidung sei das System der Einlagensicherung in den europäischen Staaten in Frage gestellt. Eigentlich ist dies der Versuch gewesen, das Vermögen vieler kleinerer und mittlerer Vermögensbesitzer in Zypern zu schützen. Ja, und das hätte die Politik offensiver auch kommunizieren müssen. Sie hat keine eigene Stimme in Zypern selbst, also muss sie damit leben, wie es dort wahrgenommen und vermittelt wird. Aber es muss doch Wege geben, den Zyprioten selbst klarzumachen, dass sie mit einer schlichten Weigerung, mit dem Pokern auf einen neuen Deal ihre eigenen Interessen und gerade die Interessen der kleineren Leute in ihrem eigenen Land zugunsten der großen Vermögen, von denen ein guter Teil gar nicht aus Zypern selbst stammt und auch nur in Zypern ist aufgrund der außerordentlich günstigen Steuersätze, dass sie gegen diese Interessen handeln und die anderen Interessen begünstigen.
Nun ist es ja so, dass aus Zypern der Vorwurf kommt jetzt nach Europa. Das ist eine Bevormundung, was da gemacht worden ist. Man greift Brüssel an massiv, man greift Deutschland auch wieder an und verweist wieder auf frühere geschichtliche Ereignisse. Das gab es ja auch alles bei Griechenland. Wenn man trotzdem jetzt mal hier den Blick an dieser Stelle vielleicht ein bisschen weitet, Herr Färber von der CDU, hier treibt diese Reformpolitik Europa nicht trotzdem ein Stück weiter auseinander, jetzt eben erst Griechenland, jetzt wieder Zypern, vielleicht auch, weil das Krisenmanagement besser sein könnte?
Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob der Begriff Management richtig gewählt ist, wenn man das sich vor Augen führt, was am Wochenende stattgefunden hat. Das ist ja eher organisiertes Chaos oder mit solchen Begriffen zu beschreiben und zu umschreiben. Die Wahrheit ist aber auch, von einem Land die Grausamkeit zu verlangen, die Körperschaftssteuer von 10% auf 12,5% zu erhöhen, da sage ich schon Chapeau, das ist natürlich schon ein massiver Eingriff in die Souveränität eines Landes im Steuerwettbewerb europaweit.
Herr Färber, das ist jetzt ironisch
gemeint. Das war natürlich ironisch gemeint. Ja, Sie haben mein Gesicht natürlich nicht gesehen im Radio.
Nicht sehen können, ja.
Ja, genau. Ich bedanke mich für die Unterstützung von allen politischen Richtungen. Aber jetzt Spaß beiseite. Nur weil die Iren nicht wollen, dass man die 12,5% Körperschaftssteuer in Irland in Frage stellt, aber da ist noch Luft nach oben, ohne dass man einen Steuervorteil verliert in Zypern. Und das andere, was Herr Janin gesagt hat, ist ja absolut richtig. Die Frage ist doch nicht, ist das Land Zypern pleite, sondern sind Banken, die insgesamt ein Volumen von 7-mal der Wertschöpfung des Landes als Bilanzvolumen haben, sind die wirklich in der Solidarität der Europäer zu retten und die Einlagen darin auch, wo ein Großteil der Einlagen gar nicht von Zyprioten oder Europäern kommt, da ist schon die Frage, welchen Beitrag können auch die, die diesen Bankhafen genutzt haben, mit leisten. Und von daher war es richtig, hier den einfachsten Weg zu wählen, nämlich auf die Guthaben zuzugreifen. Alles andere ist ja sehr komplex und rechtlich auch sehr schwierig. Dass man da eine Untergrenze einführen kann, bin ich voll mit dabei. Ob die bei 100.000 liegen muss, habe ich meine Zweifel. Weil jemand, der 98.000 Euro angelegt hat, kann auch einen Solidarbeitrag leisten. Das ist auch nicht an der Armutsgrenze. Ich will das schon auch mal sehr deutlich sagen. Es geht also schon um die Frage, wie kann man mit einer einfachen Möglichkeit dafür sorgen, dass die Banken stabil sind. Das ist auch der große Unterschied zu dem, was wir in Deutschland haben oder in anderen Ländern. Hier stehen ja nicht die Banken zur Disposition oder weil die Banken fallen, der ganze Staat zur Disposition. Und das ist das Problem Zypern. Und insofern kann ich nur unterstreichen, was Herr Janin gesagt hat, in der Kommunikation mal darauf hinzuweisen, dass wir da als in der Solidarität etwas retten, was nicht zwingend der Solidarität bedarf, weil keiner hat die Zyprioten gezwungen, so einen aufgeblähten Bankensektor zu entwickeln und sich global als Anlagehafen zu etablieren, weit über das hinaus, was sie selber garantieren können. Da muss auch ein anderer Beitrag gebracht werden, als nur auf die Solidarität des deutschen, französischen, italienischen, belgischen, luxemburgischen, holländischen, österreichischen und sonstigen Steuerzahler zu setzen.
Herr Giegold. Also ich bin grundsätzlich völlig einverstanden, dass Auflagen berechtigt sind. Man kann nicht einfach sagen, ich verlange Blankoschecks, gerade nicht in so einer Situation, wo große Teile des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet werden durch ein Geschäftsmodell, das auf Kosten anderer geht. So, das zu verändern ist richtig. Gleichzeitig muss man sehen, dass es formal richtig ist, was Herr Janning sagt. Wir haben es nicht mit einem Eingriff in Einlagensicherungssysteme zu tun. Aber es gab eben, und das hat sehr zur Beruhigung der Krise beigetragen, europaweit die Zusage, die Einlagen bis 100.000 Euro sind gesichert. Und deshalb hat auch Herr Langen das heute als schwerwiegenden Vertrauensbruch bezeichnet, der übrigens wirklich von der CDU ist, im Gegensatz zu Herrn Färber, der einer anderen Partei angehört. Es ist nur so, und das ist auch ein Spiel, ist tatsächlich gefährlich. Mit der sozialen Frage möchte ich Herrn Janning aber völlig recht geben. Wir haben einen Fehler gemacht, regelmäßig bei diesem Programm. Der IWF zusammen mit der EU-Kommission und der EZB haben bestimmte Zahlen ausgerechnet. So viel müsst ihr bringen. Aber wie ihr das macht, ist uns eigentlich egal. Das Europaparlament hat für die zukünftigen Programme jetzt zum Beispiel beschlossen und auch durchgesetzt, dass bestimmte Ausgabenbereiche in Zukunft verschont werden, etwa Bildung und Gesundheit. Solche Auflagen hat es in der Vergangenheit nie gegeben, sondern man hat immer gesagt, das ist Sache der nationalen Demokratie. Wenn dann aber die nationale Demokratie sozial höchst ungerechte Verteilungen beschlossen hat, fiel das immer auf Europa und auch ganz besonders auf Deutschland mit zurück. Und wir wurden dafür für schuldig erklärt. Und das Ergebnis war, dass Europa so wahrgenommen wurde, als stünde es auf der Seite fragwürdiger Eliten in manchen dieser Staaten, die die Verteilungswirkung der Krisenprogramme nicht beachtet haben. Das ist ein schwerer Fehler. Ich glaube, man darf natürlich nicht Detailregierung dort betreiben, aber man muss schon darauf achten, dass die Verteilungswirkung von Kosten, dass die vernünftig und angemessen sind. Und das wurde in Portugal, in Irland, in Griechenland jeweils verletzt.
Jetzt möchte ich es auch noch mal ganz offiziell sagen. Er ist natürlich, Herr Färber, von der CSU. Das war mein Lapsus. Es tut mir leid. Ich will Sie schon der richtigen Partei zuordnen.
Ich kann damit leben.
Sehr gut. Herr Voss, an Sie die Frage. Es war ja trotzdem so eine Art Paradigmenwechsel jetzt bei diesem Krisenmanagement bei Griechenland, der Schuldenschnitt. Da hat man gesagt, man macht das einmalig, nicht noch einmal. Deswegen jetzt in Sachen Zypern die Beteiligung der Anleger. Ist das denn überhaupt der richtige Ansatz oder ist da der Widerstand nicht eben immer so groß, dass man ja eigentlich feststellen muss, man kommt mit so einer Linie kaum durch bei den Nationalstaaten?
Also ich glaube, dass in dem speziellen Fall Zypern diese Maßnahme legitimiert ist, ganz einfach, wenn man sich vor Augen führt, dass es da um, man sagt ja wohl, 70 Milliarden Euro geht aus teilweise dubiosen Quellen. Und das ist offenkundig auch nach Meinung aller Beteiligten, die sich in der Sache gut auskennen, von der Troika und andere Regelungen und so weiter, auch der effektivste Weg gewesen, jenseits auch der Heranziehung der Eigentümer der Banken und so weiter. Das sind natürlich dann auch noch schwierige Fragen, die auftauchen. Also ich halte das generell und habe das auch so gesagt, für einen Schritt in die richtige Richtung. Es fehlte die soziale Staffelung. Und es fehlte die entsprechende Kommunikation und es fehlte, glaube ich, in Zypern fehlten die politischen Partner, die die Europäische Union auch braucht und alle Beteiligten, um eine Kommunikation aufbauen zu können. Das, mein Eindruck ist der, dass es, egal jetzt in welcher politischen Gruppierung, nicht die Partner gibt, die man für einen so schwierigen Prozess benötigt. Das war sicherlich, wie wir gesehen haben, in Griechenland schon schwierig. Aber in Zypern scheint das ja vollkommen unmöglich zu sein. Mein Eindruck ist, dass die Politiker sich in diesem System, dieses fragwürdigen Geschäftsmodells persönlich auch sehr gut eingerichtet haben. Da kommen viele Aspekte zusammen, die das Ganze belasten. Natürlich auch Opportunismus und Angst. Und ich glaube schon, dass diese politische Kaste, die ganz genau weiß, was sie da macht und wofür sie, was sie da zu verantworten hat, dass die eben auch für die Reaktionen in der Bevölkerung einen großen Teil der Verantwortung trägt. Das macht die Schwierigkeit der Situation, mit der wir es zu tun haben, aus. Und es wird auch nicht besser dadurch, wenn jetzt aus Russland ein Kredit als Ersatz für die geforderte Eigenleistung käme. Damit würde die Staatsverschuldung noch mal erhöht, ja. Die Schuldentragfähigkeit würde nicht verbessert. Das ist also auch kein Weg, der da aus der Krise führt. Und das Dritte ist, wir haben erklärt, auch wir werden im Deutschen Bundestag, falls es denn überhaupt dazu kommen sollte, so wie wir gedacht und geplant haben, ja auch im Deutschen Bundestag, eine erste Beratung morgen früh und dann eine endgültige Entscheidung in der zweiten Hälfte von April, haben wir gesagt, wir als Sozialdemokraten könnten uns eine Zustimmung vorstellen mit der einen Maßnahme, wie gesagt, anders ausgestaltet und den anderen Dingen, die dann aber glaubwürdig und belastbar gemacht werden müssen. Das gilt für die Geldwäsche, das gilt für das ganze System des Steuerdumpings, hat der Ferber schon was zu gesagt, und da geht es jetzt nicht nur um den einen Satz, ja, 12,5%. Das war natürlich auch ein bisschen Sünde von Schäuble und Merkel, weil sie in Irland sich nicht stärker dagegen gestemmt haben, dass man den Iren das zugestanden hat. Glaube ich, das war schon ein Problem und darauf können die Zyprioten sich jetzt berufen. Aber wir müssen ja sehen, welche Doppelbesteuerungsabkommen dahinter stecken mit 0% und 5% und so weiter. Das heißt, der ganze Charakter als Steueroase hat sich doch auch in dieser Maßnahme der Vermögensabgabe niedergeschlagen. Wenn sich der zypriotische Präsident geweigert hat, dass es über 10% kommen sollte, andere haben offenbar auch ähnliche Meinungen vertreten, dann hat das ja was damit zu tun, dass man die Falschen schonen wollte, weil man das Image als Steueroase nicht beschädigen wollte. Und wenn wir über Zypern reden, sollten wir das nicht nur isoliert tun. Da fällt dann der Blick auch auf Luxemburg, dann fällt der Blick auch auf die Niederlande und auf andere europäische und außereuropäische Staaten oder in der Nähe liegenden, die einen übles Spiel spielen bei dieser ganzen Steuervermeidungsstrategie, die wir haben und der wir ein Ende haben müssen. Das heißt, das Thema Steueroasen gehört wirklich jetzt wieder ganz prominent auf die politische Tagesordnung.
Herr Janning von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, das würde ich ganz gerne nochmal aufgreifen. Das ist auch ein Vorwurf, der aus Zypern kommt, dass die sagen, naja, wir sind eine kleine Insel, da wird es auch so ein Exempel statuiert, weil wir sind ja eben nicht so bedeutend von der Größe, von der Wirtschaftsleistung her. Dann hat der Post eben gerade auch auf andere Länder verwiesen. Würden Sie dem zustimmen? Ist man bei den anderen, vielleicht auch schwergewichtigeren, einfach ein bisschen vorsichtiger? Und bei Zypern, da guckt man dann doch mal, geht man so ein bisschen drüber hinweg?
Es ist in der Tat so, dass es eben diese anderen Fälle gibt. Und in Bezug auf diesen überproportionalen Finanzsektor liegt Luxemburg deutlich vor Zypern. Liegt damit vor allen anderen. Aber man muss auch sagen, dass das Thema Luxemburg zwar nicht mit dieser Schärfe, weil Luxemburg nicht in den Schwierigkeiten ist, in denen Zypern steckt, das Thema Luxemburg immer wieder auf der Tagesordnung gestanden hat. Und die Luxemburger wussten schon, warum sie Jean-Claude Juncker als Chef der Eurogruppe so lange hatten, bis er nun partout nicht mehr wollte, weil das natürlich auch ein Instrument war, eine allzu harte Linie der anderen abzufedern. Da hat Herr Post völlig recht. Dies ist ein Thema, das ist nicht erst seit heute auf der Tagesordnung, das ist seit Jahren auf der Tagesordnung. Irland hat es in der ersten Phase seiner Finanzprobleme zu spüren bekommen, dass die anderen Mitgliedstaaten nicht gut auf die Iren zu sprechen waren. Und man hat sie in der ersten Phase erstmal selbst in die Pflicht genommen und erst in der zweiten Phase den irischen Staat unterstützt. Aber zunächst einmal gesagt, ihr habt diese Bedingungen geschaffen und ihr habt dieses Problem zu lösen. Auf Zypern bezogen muss man sich deutlich machen, dass dort das, was die Aktionäre einbringen könnten und was die Anleiheneigner einbringen können, das sind ja klassischerweise auch die ersten Kategorien, die herangezogen werden im Falle einer Insolvenz, gar nicht ausreichen würde. Die eine der beiden größten zypriotischen Banken, die ist bereits zu 4/5 in Staatsbesitz. Ja. Das heißt, wenn es darum geht, dass nicht der zypriotische Steuerzahler am Ende für die gesamte Zeche aufkommen muss und weil er das nicht kann, der europäische Steuerzahler, dann gibt es keinen anderen Weg mehr, als die Einlagen der Sparer heranzuziehen. Und ich glaube, das macht den Fall Zypern besonders. Das hebt ihn ab von anderen Staaten. Luxemburg wäre in einer vergleichbaren Lage, würde Luxemburg finanziell auf die Knie gehen. Nur die sind nun einmal in einer anderen Situation. Sie werden allerdings zu spüren bekommen, dass sich der Wind dreht, weil es wird natürlich nach diesem Zypernfall in der EU insgesamt schwieriger werden, solche extrem vorteilhaften Bedingungen aufrechtzuerhalten.
Herr Giegold, kurz.
Ganz kurz zum Steuerdumping. Ich gebe Herrn Post völlig recht, dass die jetzige Lösung das eigentliche Problem der Steuerbefreiung und der Doppelbesteuerungsabkommen, was weniger einfach zu kommunizieren ist als 10 oder 12,5%, nicht löst. Und wir haben hier ein systematisches Problem und das ist bisher bei der ganzen Krisenpolitik, ist von der Bundesregierung auch von der Kommission sehr viel Druck auf einzelne Fragen gemacht worden, Sparen und so weiter. Auf der Frage Steuereinnahmen gab es diesen Druck bisher nicht. Wir lassen sogar zu, dass jetzt ein weiteres Land, nämlich Lettland, in den Euro aufgenommen werden will und vorher extra seine Steuergesetze so angepasst hat, dass es mit Irland und Zypern und Luxemburg wettbewerbsfähig wird. Ich finde, dass man damit viel mehr Nachdruck an diese Frage herangehen muss. Nichtsdestotrotz ist jetzt natürlich eine Situation erreicht mit Zypern, wo es im Interesse aller ist, auch wieder aus den Schützengräben herauszukommen und in eine Verhandlung zu gehen, die nicht bedeuten kann, dass man sagt, ihr müsst jetzt nichts beitragen oder ihr müsst die 5,8 Milliarden nicht beitragen, aber wo man auch sehen muss, dass die bisherige Lösung ein Stück weit verbrannt ist und man muss mit Zypern jetzt versuchen, eine Lösung zu finden, die zu einem Interessensausgleich führt. Und beim Steuerfragen kann das vielleicht heißen, dass man nicht von heute auf morgen Änderungen verlangt, was von einem Land, was so abhängig davon ist, auch schwer ist, sondern dass man da mit Übergangsphasen zum Beispiel arbeiten muss, die akzeptabler sind. Aber gelöst werden muss das Problem.
Dieses Stichwort Lösung würde ich ganz gerne jetzt aufgreifen, um tatsächlich auf den heutigen Tag und darüber hinaus zu schauen. Man hat trotzdem den Eindruck, im Augenblick herrscht so ein bisschen was wie Ratlosigkeit. Die Europäische Union wartet erst einmal ab und sagt, jetzt soll doch bitte erstmal Zypern liefern. Die müssen jetzt gucken, wie sie da rauskommen wollen aus der Ecke, in der Sie sich jetzt erstmal gestellt haben, Herr Faber von der CSU. Ist das denn die richtige Taktik? Ist das richtig, jetzt erst einmal zu warten und zu sagen, Zypern muss da raus?
Also zunächst mal ist es ja das, was wir auch an anderer Stelle europäisch verabredet haben. Es gibt eine Solidarität der Gemeinschaft in Form von 10 Milliarden Euro und es gibt einen Eigenbeitrag des Landes Zypern in Form von insgesamt 6,8 oder 7 Milliarden Euro und davon ist ein Teil diese 5,8, die Zyprioten über diese Sonderabgabe oder Abschöpfung erbringen wollten. Und darauf sollten wir uns auch wieder konzentrieren. Und deswegen sage ich auch ganz deutlich, Zypern bekommt eine Sonderbehandlung, nicht weil sie klein und peripher und frisch dabei, sondern weil sie ein Sonderproblem haben, ein nicht vergleichbares Problem. Und da ist es jetzt wohlfeil, über die Steuerproblematik zu diskutieren. Das wird den Zyprioten aber nicht helfen, weil wir das bis nächste Woche nicht in den Griff bekommen. Wenn ich nur an die Diskussion Finanztransaktionssteuer denke, was das für ein Problem ist, überhaupt mal eine kritische Masse von Staaten zusammenzubringen, die in der verstärkten Zusammenarbeit das jetzt einführen wollen, das ist doch ein sehr langer Prozess. Das sind also keine Lösungen, hätte über Nacht erbracht werden können. Die Kernfrage ist jetzt, wie kann Zypern seinen Beitrag leisten? Da spielen Steuererhöhungen eine Rolle. Wir haben über die Körperschaftssteuer gesprochen. Die Zyprioten haben selber angeboten, ein Privatisierungsprogramm. Sie haben angeboten, Goldreserven auf den Markt zu bringen. Da ist keine Hilfe, wenn sie andere Kreditgeber suchen, wie jetzt der Besuch in Moskau, weil es den Gesamtschuldenstand auch erhöht und damit die IWF-Analyse der Schuldentragfähigkeit in Frage stellt. Das heißt, es liegt jetzt wirklich der Ball im Spielfeld Zyperns. Wie, mit welchen Maßnahmen ist es bereit, seinen Beitrag zu erbringen, um die 10 Milliarden Solidarität aus der Eurozone und dem Internationalen Währungsfonds abrufen zu können? Und das ist eigentlich das richtige Instrumentarium, zu sagen, wir stehen bereit, ihr habt euren Beitrag zu leisten, wie ihr den leistet, ist eure Sache, aber innerhalb der Spielregeln. Die Spielregel kann nicht sein, an Gazprom Gasförderrechte zu verkaufen oder, was ich heute schon auf Agentur gelesen habe, den Russen einen neuen Mittelmeerhafen zu versprechen oder ähnliches mehr. Da sage ich dann schon, da sollte man eine europäische Lösung finden.
Herr Post, wie sehen Sie das denn? Sollte die Eurogruppe nicht doch vielleicht hier eine Brücke bauen oder wird man dann eben nicht sofort schlicht erpressbar und unglaubwürdig, wenn man jetzt vielleicht sagt, wir kommen euch an irgendeiner Stelle entgegen?
Also ich glaube, dass, so wie ich die Dinge beurteile, gepokert wird, weil womöglich die Zyprioten denken, naja, wir sind ja, haben uns immer noch so irgendwie durchgemogelt, ja, auch in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, das ist ein Missverständnis. Und durch die Aggression gegenüber einzelnen Ländern oder Personen wie Deutschland oder Frau Merkel wird das Missverständnis ja nicht besser. Das heißt, durch das Klima, das da geschaffen wird, wer die Leute so auf die Bäume jagt, der muss eben damit rechnen, dass auch er Opfer einer solchen Volkswut werden kann. Ich glaube nicht, also das ist die Sorge, die ich habe. Die politische Klasse hat einfach nicht die Qualität, um mit der Person, mit der Situation jetzt adäquat umzugehen. Die haben den Kopf in den Sand gesteckt und haben gedacht, das geht, zieht irgendwie an uns vorbei. So war ja das bisherige Verhalten, nicht? Bei Geldwäsche oder auch bei anderen Fragen, die aufgekommen sind. Insofern gebe ich Herrn Ferber recht, dass man um diese eine Maßnahme der Eigenbeteiligung nicht herumkommt und ich auch den Weg ganz generell für richtig halte. In einer anderen Ausgewogenheit, in einem anderen Mix, aber ganz generell diese Beträge einzubeziehen. Aber ich habe vorhin so deutlich auf die Steuerpolitik hingewiesen, die man zwar nicht von heute auf morgen umlegen kann, sozusagen auf Knopfdruck, aber das ist für die Perspektive in der Europäischen Union, glaube ich, von Wichtigkeit. Da wollte ich darauf hinweisen, dass wir da einige gemeinsame Probleme zu lösen haben und dass man nicht den Zypern Vorwände liefern soll aus anderen ungelösten Problemen heraus. Das war nur der Hinweis von mir. Ansonsten auch bei dem Projekt Finanztransaktionssteuer, das haben wir angesprochen, dass man eigentlich da Goodwill verlangen könnte. Und es gab keinerlei Reaktion von 5 oder 6 Abgeordneten, mit denen wir gesprochen haben. Das, wie gesagt, sehe ich als Hauptproblem an. Deswegen sehe ich auch kurzfristig, ich wüsste nicht, keine Lösung. Ich glaube, dass die europäische und auch die beteiligte deutsche Seite im Moment recht darin tut, wenn sie sagt, wir verlangen einen Eigenbeitrag in der Höhe bei der gegebenen Lage in Zypern. Und dann muss man mal abwarten, wie sich die Dinge auflösen. Das kann ich nicht prognostizieren.
Herr Giegold, nun könnte man ja noch die Schraube ein bisschen andrehen. Wir haben ja vorhin schon gehört, die zypriotischen Banken hängen letztlich an der Europäischen Zentralbank, die durch ein Notprogramm hier versorgt werden mit Liquidität. Andernfalls wären sie auch pleite. Nun könnte man ja, und das hat die EZB ja indirekt schon angedeutet, nun kann man das nicht ewig fortführen. Also auch da kann man den Druck erhöhen.
Hat Asmussen ja schon getan heute.
Hat Asmussen auch schon getan. Also ist das eine kluge Strategie, dass man sagt, wir pokern, wir kennen das ja auch von Griechenland, da ging es ja auch über Monate hinweg, aber man kann, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Druck in die Pipeline bringen. Halten Sie das für klug?
Also ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass der Druck wirklich ausreichend ist derzeit. Man muss ja wirklich sehen, wie dramatisch diese Lage derzeit ist. Also wenn die Banken aufmachen, steht Zypern vor der Möglichkeit eines Bankruns. Das ist ja nicht, wir brauchen hier nicht noch mehr Druck im Kessel. Ich glaube, es braucht einen Interessensausgleich, der, und da bin ich einverstanden mit den Kollegen, dass der dafür sorgt, dass Zypern seinen Anteil dort bringen muss. Das ist auch, Zypern lebt nicht als Ganzes in totaler Armut und sondern dort gibt es ein wirklich substanzielles Pro-Kopf-Einkommen, es gibt diese hohen Vermögen im Geldsystem. Das ist in Ordnung. Der Punkt ist nur, dass das nicht reicht, dafür eine Lösung zu finden, sondern man muss von Zypern auch verlangen, genauso wie wir das immer wieder öffentlich auch von Irland verlangt haben, und das ist leider nicht geschehen, das Geschäftsmodell grundlegend zu verändern. Und dieses steuerliche Geschäftsmodell zusammen mit der Kombination mit Geldwäsche muss verändert werden. Und das ist nicht wohlfeil und nicht kurzfristig, sondern seit 5 Jahren gibt es diese Diskussion, dass alle europäischen Staaten mit ihren Defiziten gut klarkommen könnten, wenn es uns gelänge, den Sumpf der Steuervermeidung und Steuerflucht und Steuerhinterziehung trocken zu legen. Und da gibt es bisher eine dauerhafte Untätigkeit. Und deshalb gehören diese beiden Seiten zusammen. Die Veränderung des Geschäftsmodells und die Lösung dieser konkreten Klemme bei der Finanzierung der Rettung des Bankensystems. Aber ich würde davor warnen, das in einem Stil zu tun, der jetzt versucht, noch mehr sozusagen mit Drohungen und mit so müsst ihr es jetzt genau machen und friss oder stirb und so weiter zu arbeiten. Ich glaube, das kann nur zur Nichtlösung und Eskalation des Konflikts führen.
Herr Janning, nun ist ja der Druck auf Zypern das eine. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage oder steht im Raume, wenn Zypern jetzt zum Beispiel pleite gehen würde, was für Auswirkungen hat das auf die Eurozone oder schon der jetzige Zustand? Wie gefährlich kann das werden für die anderen Krisenländer, Italien oder Spanien zum Beispiel? Die Börsen, muss man sagen, hat das ja bislang alles kaum beeindruckt. Ist das eine trügerische Ruhe oder ist es am Ende eben doch so, dass man sagt, naja, die Zyprioten stehen für 0,2% der Wirtschaftsleistung. Also wenn es da brennt, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Von der Größenordnung her ist das sicher richtig, dass das verkraftbar wäre. Man muss immer dann die psychologische Wirkung, also die mentalen Verwerfungen mit bedenken. Mir scheint es so zu sein, dass dieses Risiko den Beteiligten ja klar ist. Einschließlich den Zyprioten, zumindest insoweit, als dass sie ihre Banken zunächst geschlossen haben werden. Es ist ja gegenüber dem, was die anderen Geschwisterteilnehmer hier zur neuen Formel gesagt haben, die andere Alternative eigentlich nur die kontrollierte Insolvenz der Banken, insbesondere der beiden großen Banken. Und das hätte zur Folge, dass alles, was jenseits der Einlagensicherung liegt, verloren wäre. Das wäre ein weitaus radikalerer Schnitt in Bezug auf die großen Vermögen dort. Und Zypern wäre sein Geschäftsmodell los. Ich glaube, dass es ohnehin mit dem zypriotischen Geschäftsmodell dem Ende entgegengeht, weil ich denke, dass selbst die von den russischen Verhältnissen arg gebeutelten dortigen Oligarchen sich in Zypern nicht mehr wirklich wohlfühlen werden nach dieser Zuspitzung. Wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, dass diese Lösung oder dieses Paket, was derzeit in Verhandlung steht, ja nicht das Ende der zypriotischen Schwierigkeiten ist, sondern es ist im Grunde nur das Hilfspaket, das ihnen erlaubt, ihre eigentlichen Hausaufgaben zu machen. Und da liegt ein großes Handlungsfeld der europäischen Politik. Wir haben in vielen Krisenstaaten schwere Defizite in dem, was man so schön Governance nennt, also in der Qualität des Regierens, in der Qualität der öffentlichen Verwaltung, der Regeln, der Justiz. Das ist etwas, was ein gemeinsames Problem ist. Und ich glaube, dass in der nächsten Phase der Krisenpolitik sehr viel mehr Augenmerk der Europäer darauf gelegt werden muss. Bislang überlässt man das gewissermaßen den nationalen Akteuren, denen man ein bisschen Zeit kauft, dieses umzusetzen. Ich glaube, die Aufgabe ist zu groß. Sie ist zu schwierig und sie ist auch politisch vielen dieser eher schwachen Regierungen zu heikel, als dass sie ganz alleine lösen könnten. Und wenn Sie mich noch einen Gedanken ins Spiel bringen lassen, ich glaube, in der Kommunikation müssen wir ebenfalls deutlich besser werden. Ich frage mich, wofür haben wir etwa in vielen EU-Republiken unsere Präsidenten? Ich würde mir wünschen, dass wir in fast jeder Woche, dort, wo es den Menschen schlecht geht, wo die Leute verunsichert sind, wo sie für sich keine Zukunft sehen, eine Präsenz europäischer Politik, gerade dieser Bürgerpräsidenten, die wir haben, gäbe, die mit den Leuten in einem kontinuierlichen Gespräch darüber sind, was anliegt, wie sie es sehen, wie sie die Einschätzung der anderen Europäer sehen. Uns fehlen Gesten europäischer Solidarität, wir machen das wie Sparkassendirektoren. Ja, und wir müssten es sehr viel mehr machen wie Familienmitglieder. Das hat Jacques Delors mal gesagt, als die in Berlin die Mauer fiel. Wir sind Familie. Und wenn in Deutschland die Mauer fällt, dann sind diese Deutschen, die nun die Chance haben, Teil dieser Familie. Diese Art Mentalität fehlt uns im Moment im Umgang miteinander. Ich sage nicht, dass man Krisenpolitik durch Streicheleinheiten ersetzen soll. Das ist nicht möglich. Aber ohne ein Aufeinanderzugehen und symbolische Ausdrücke der Verbundenheit wird man auf Dauer ein reines Management nach finanzwirtschaftlichen Kriterien nicht durchhalten.
Würde ich gerne weitergehen an hier die beiden Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Herr Faber, ist Europa zu wenig Familie? Ist es doch zu kaltes Management, einfach Projekte, die man dann durchzieht? Wir hatten jetzt die Geschichte mit der Bankenaufsicht, da hat man sich jetzt auch geeinigt, das läuft ja auch, aber wo man ja auch gesagt hat, hätten wir das schon früher gehabt, dann hätten wir vielleicht sowas wie Zypern jetzt vermeiden können. Also auf der einen Seite wird ja auch geliefert, aber es kommt eben immer auch zu spät an. Und vielleicht ist es eben nur die eine kalte Machtseite der Institutionen, die ihre Arbeit machen, aber die mit den Menschen wenig zu tun haben. Das ist ja ein Vorwurf, der oft kommt, wenn man über Europa auch redet.
Ja, zunächst mal möchte ich alle Sparkassendirektoren in Schutz nehmen, ja, wenn Sie mir das verzeihen. Aber es ist natürlich schon ein sehr technokratischer Ansatz. Ja, du hast ein Problem, das können wir dir bieten, das musst du liefern. Und dieses Familienmodell ist, glaube ich, das Richtige, weil wenn Zypern pleite gehen sollte, ja, dann hat es natürlich ökonomisch keine dramatischen Auswirkungen. Aber es ist halt wirklich, man lässt jemand aus der Familie fallen. Aber jetzt muss ich dem Herrn Poss auch mal recht geben, nachdem er mir schon zweimal recht gegeben hat.
Da sind Sie aber sehr genau. Sind Sie da schon im Wahlkampf in Bayern?
Nein, ich zähle fleißig mit. Die zypriotischen Kolleginnen und Kollegen, auch mit denen ich gesprochen habe, wir sind in sehr engem Austausch, da ist noch nicht die Erkenntnis da, dass auch im eigenen Laden was gemacht werden muss. Also wenn der Cousin kommt zur reichen Tante, wenn ich mal das
Lassen
Bild
Sie mich
aufgreifen
fragen,
darf.
Worauf führen Sie das zurück? Sie haben da mehr Kontakte, als ich dies gemeinhin habe.
Nein, aber das löst jetzt momentan das Problem nicht, auf das ich hinaus will, Herr Voss. Wenn der Cousin sagt, ich habe da die reiche Tante in Deutschland, in Berlin sitzen und die wird mich schon nicht fallen lassen, dann wird die reiche Tante natürlich auch zu Recht sagen, lieber Cousin, du musst auch deine eigenen Anstrengungen machen. Also morgens wieder in die Arbeit gehen oder dir einen Job suchen und dann lassen wir dich als Familie auch nicht fallen. Und solange diese Erkenntnis beim Cousin nicht da ist, er hat auch einen Beitrag zu leisten, ist es verdammt schwierig. Und das ist eigentlich eines der Kernprobleme, die wir haben. Das haben wir auch in anderen Ländern erlebt. Auch die Griechen haben in verschiedenen politischen Konstellationen erstmal lernen müssen, dass es die Europäer ernst meinen und sie wirklich liefern müssen. Und dann waren sie auch in der Lage, in verschiedenen Konstellationen zu liefern. Und diese Erkenntnis ist die Nummer eins. Und dann kann man auch alles andere lösen, auch in dem Sinne, wie es Herr Janning angesprochen hat, als Familie.
Herr Giegold, in 20 Sekunden, was aus Ihrer Sicht sollten die Konsequenzen sein aus dieser Krise für Europa?
Ich finde, das Zentrale ist, dass es wieder gezeigt hat, dass wir so Europa nicht führen können. In diesen intergouvernementalen Hinterzimmerrunden in letzter Minute. Wir brauchen viel größere Europäisierung der Entscheidungsstrukturen, größere Transparenz in den Entscheidungsstrukturen. Und wir haben ein Governance-Problem mit Europa. Das hat diese Nacht nochmal gezeigt.
Also Zypern wird uns in jedem Fall weiter in Atem halten, aber das Thema geht natürlich weit hinaus über die Probleme einer einzelnen kleinen Insel. Ich bedanke mich bei meinen Gästen in Berlin, aber auch hier im Brüsseler Studio, aber danke Ihnen auch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Heute die Rückkehr der Euro-Krise, Zypern und das Krisenmanagement der EU. Es diskutierten die Europaabgeordneten Markus Ferber, EVP, und Sven Giegold, Bündnis 90 Die Grünen, Josef Janning, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, sowie der Bundestagsabgeordnete Joachim Poss, SPD. Die Diskussionsleitung hatte Jörg Münchenberg.